HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Barbara Finken zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Diese Frau ist Literaturwissenschaftlerin mit einer Professur für Romanistik an der LMU München und sie beschäftigt sich mit den Themen Geschlechterforschung und Mode. Darüber reden wir auch heute. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, das erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, Professor Barbara Finken.
Guten Tag.
Hier die Literaturwissenschaft, dort die Mode. Wie hängt das zusammen?
Naja, erstmal ganz offensichtlich über die Geschichte des Wortes. Texte und Textilien gehören natürlich zusammen.
Beides Stoffe?
Beide Stoffe, beide gewebt, beide dicht gewebt, beide raffiniert gewebt, beides uralte Kulturtechniken. Und insofern würde ich sagen, ist eigentlich diese Parallele im Wort, der von Text und Textil, angebracht. Also die sagt uns wirklich was über die beiden Sachen aus.
Ich beschreibe mal, wie Sie angezogen sind. Sie tragen ein Wollkleid im Hahnentrittmuster, ganz klein, schwarz-weiß kariert. Dazu eine Perlenkette, eine schwarze Weste. Sie haben eine Hochstreckfrisur und ich habe Ihre Handtasche bewundert. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Material ist. Sie glänzt jedenfalls sehr stark. Was ist das für eine Tasche?
Das ist Lackleder. Und das sind die Reste, die bei der Herstellung von Schuhen und von Lack-Kalbsleder anfallen. Das ist also praktisch eine Industrietasche, die aus den Resten zusammengesetzt ist, aber so zusammengesetzt, dass sie sehr kunstvoll gestrickt ist und dadurch wieder, finde ich auch, ein interessantes ästhetisches Objekt ist. Ehrlich gesagt, ich habe mich in diese Tasche verliebt, weil ich dachte, dass das Wappentier François des Ersten das Stachelschwein sei. Bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher. Und ich fand, die Tasche sah aus wie ein Stachelschwein. Und da ich ein großer Fan von François Premier bin, habe ich mir gedacht, die werde ich sein Wappentier tragen, das Stachelschwein.
Auf jeden Fall ist es eine tolle Tasche. Und Modefrau Finken, ist die ganz allgemein gesehen noch wichtig im Zeitalter des Secondhand und des Vintage, also der Sachen, die ja auch gebraucht, gekauft und getragen werden?
Sie weisen damit auf ein wirklich interessantes Phänomen hin, nämlich, dass die Mode ihren Zeitrhythmus und ihren Zeitzyklus verloren hat. Ja, also früher wurde die Mode eigentlich ja dadurch definiert, dass jedes große Haus zweimal im Jahr, 32 oder 48, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls eine bestimmte Anzahl von neuen Modellen zeigen musste und dann die Leute, die Frauen, die Männer, die Frauen, diese Kleider, eins oder zwei davon, kauften und die dann reproduziert wurden später. Und dieser Zyklus des saisonalen Changements, ja, also der Neuheit, die in dieser Saison eintritt, das hat sich bei uns sicherlich verändert. Es hat sich, wie Sie sagen, ganz stark durch das Secondhand und das Vintage verändert, das selbst eine Form von Mode geworden ist. Es hat sich durch die schnelle Kopierbarkeit, durch die großen Ketten wie Zara und H&M verändert. Ja, und es hat sich aber auch dadurch verändert, dass die Modeschöpfer selbst seit den 80er Jahren ganz anders umgehen, als das die Modeschöpfer davor getan haben.
Ja, also die Zeit der großen Prêt-à-porter-Shows, die sind offensichtlich auch fast vorbei.
Ja, mittlerweile auch der Ereignischarakter dieser Shows hat sich sehr verändert. Sie können die mittlerweile weltweit im Livestream sehen. Das heißt, das, was mal das Geheimnis war, was entschleiert wurde für die wenigen Erwählten, das kann man jetzt weltweit zeitgleich sehen. Das ist eine völlig neue, unglaubliche Geschichte. Und damit hat sich der Charakter dieses Ereignisses auch sehr verändert. Man geht nämlich eigentlich primär nicht mehr dahin, um zu sehen, sondern um gesehen zu werden. Das ist also ein Theater Mundi geworden, ein Theater der Eitelkeiten, wo, wie im 18. Jahrhundert in der Oper ja auch, das Publikum mindestens so wichtig ist, wie in welcher Reihe sitzt, ja, wie das, was gezeigt wird.
Teilweise abgelöst durch die großen Filmpreisverleihungen, Golden Globe, Oscar, vielleicht auch in Deutschland ein bisschen was. Nur allgemein gesehen habe ich den Eindruck, Frau Finken, Mode als Kulturgut spielt ja vielleicht in New York, in Paris, in London oder Mailand noch eine Rolle. Nur welche Rolle spielt sie in Deutschland?
Ach, das ist immer so eine trickige Frage und natürlich haben Sie völlig recht, dass wenn Sie, sagen wir mal, in Mailand auf der Straße sitzen oder in Paris auf der Straße sitzen, die Leute interessanter angezogen sind, als wenn Sie in Bochum auf der Straße sitzen. Das würde ich auch sofort konzidieren. Trotzdem, glaube ich, muss man sehen, dass Deutschland seit einer gewissen Zeit doch dabei ist, einzusehen, dass sie nicht immer nur Feinmechanik und Technik in die Welt transportieren können, sondern dass es sowas gibt wie ästhetische Werte und dass ich schon denke, dass viele Leute sich dessen bewusst geworden sind. München hat einen Modepreis gestiftet mit einer sehr interessant besetzten Jury. Berlin hat den Modesalon gemacht. Also ich würde sagen, dass wir vielleicht dabei sind, da doch ein bisschen umzudenken. Ich hoffe es jedenfalls.
Berlin war ja mal eine Modehauptstadt in den 20er Jahren, ist vielleicht jetzt ein bisschen wieder im Kommen durch die Internationalität dieser Stadt, durch die vielen jungen Leute, durch die Fashion Week seit 10 Jahren. Und es gibt, glaube ich, auch eine Vereinigung der Modemacher in Berlin inzwischen. Sie haben eben von Bochum gesprochen. Nehmen wir mal eine andere Stadt, vielleicht Frankfurt oder Bielefeld, Köln, Kiel. Zum Beispiel, was Sie da auf der Straße sehen, oder mir fällt es zumindest auf, das ist Trainingsanzug, Freizeitkleidung, sogenannte Streetwear, auch weil viele Leute sagen, ach ja, das ist bequem und außerdem ist es doch nicht so wichtig, ich möchte ja durch meine inneren Werte überzeugen.
Na gut, es gibt natürlich diesen extrem narzisstischen Sprechakt, das ist ein Sprechakt, der mit der Männerkleidung nach der Revolution begann, ein Sprechakt, der sich
Nach der Französischen Revolution,
ja. Die sich gegen den Höfling, dessen Schmücken, dessen Gefallen wollen, dessen in Erscheinung treten wollen, gerichtet hat und den der bürgerliche Mann angenommen hat, nämlich dass er durch seine Kleider gesagt hat, dass er auf die Kleider, die er trägt, keinen Wert legt. Und in seinen Kleidern sagt, dass er was Wichtigeres zu tun hat, als auf die Kleider, die er trägt, zu achten. Und dieser Akt, den Sie gerade zitiert haben, ist meine inneren Werte und so, das sehe ich eigentlich in der Verlängerung eigentlich dieser anti-höfischen, republikanisch-bürgerlich reformierten Kleidung, die die Mode als weibisch und als dekadent und als überflüssiges Ornament und als oberflächliche Schmeichelei und als all das nicht mag.
Also Fummel würde man vielleicht heute sagen. Fummel. Etwas, wodurch sich der Mann möglicherweise entmännlicht fühlen könnte. Die Männer haben es doch auch einfach, ziehen einen Anzug an und gut ist.
Ja, aber das ist schon interessant. Also ich sehe ihre Kritik, das stimmt in gewisser Weise. Obwohl das interessant her ist, dass wohl auch so seit 15, 20 Jahren die Männermode, glaube ich, auch mainstreamig sehr, sehr, sehr viel stärker von der Frauenmode beeinflusst wird. Das heißt, wir haben jetzt in der Männermode zum ersten Mal zum Beispiel wieder das Spiel zwischen Haut und Stoff. Das war eigentlich allein auf die Reize des weiblichen Körpers beschränkt.
Also eng anliegend?
Eng anliegend, durchsichtig. Mhm. Zum Beispiel die ganz engen Hosen. Und ich denke schon, dass der Dandy, der ja immer gegen den Stachel des männlichen Sprechaktes, ich habe was Besseres zu tun als die Kleider, die ich trage, gelöckt hat, dass der Dandy eigentlich in dieser Verweiblichung der Mode ein ganz starkes Zugpferd war und dass das jetzt wirklich langsam in den Mainstream eingeflossen ist.
Ja gut, es ist ja auch nicht egal, welchen Anzug man trägt. Ne? Genau. Der kann von Brioni sein, kann aber auch von C und A sein. Viele erkennen den Unterschied vielleicht nicht, aber es gibt ihn. Professor Barbara Finken ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, ihres Zeichens Modetheoretikerin. Und Sie haben eben vom Geheimnis der Mode gesprochen, Frau Finken. Vor ein paar Jahren hatten Sie mal ein Buch geschrieben. Das heißt so angezogen, das Geheimnis der Mode. Tja, wo ist das Geheimnis der Mode? Was ist das Geheimnisvolle an Mode? Oder ist Kleidung, die nicht etwas Geheimnisvolles hat, unmodisch, altmodisch, amodisch?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also das Geheimnis, dem ich da auf die Spur zu kommen suchte, war eigentlich ein relativ übersichtliches Geheimnis. Ich wollte nämlich wissen, ob die Kleiderordnung, wie sie das 19. Jahrhundert bestimmt hat, wie sie im 20. Jahrhundert umgestoßen worden ist, nämlich dass die Frauen in einer Art von Einbahnstraße sich die Männerkleider auf den Körper geschnitten haben ob sich da was verändert hat. Ja, also ich wollte einfach gucken, ob die Geschlechterordnung, die in der Kleiderordnung zum Ausdruck kommt, ob sich da was getan hat. Das war das Geheimnis, dem ich da nachgespürt habe. Davon abgesehen aber hat natürlich Kleidung ganz tief was mit Geheimnis zu tun. Ja, weil Kleidung verhüllt, sie verschleiert, sie verkleidet und insofern suggeriert sie, dass es vielleicht etwas gibt, was dahinter liegt oder etwas gibt, was entborgen werden kann, sei es die Nacktheit, sei es das wahre Wesen, was auch immer. Auf jeden Fall spielt Kleidung ganz stark mit diesem Moment von Schein und Sein, von Oberfläche und Tiefe. Und insofern hat sie eigentlich qua Textil dieses Momentes geheimnisvoll. Mhm.
Ja, Sie sagen verkleidet. Nackt würden wir mehr oder weniger alle gleich aussehen. Der nackte Körper, dafür kann der Mensch ja nichts, er wird ja so geboren. Hingegen mit der Mode kann er sich gestalten und kann sich präsentieren, wie er oder sie oder der Mensch an sich gerne wäre.
Ja, also als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, haben sie jetzt zuerst mal gemerkt, dass sie nackt sind und haben angefangen, sich zu bekleiden. Ja, und das ist schon interessant, dass der Anfang des Gefallenseins, also das heißt aus dem Paradies Gefallenseins, des Vertriebenseins ins Exil dieser Welt, koexistent ist mit dem Aufkommen, damals waren es vielleicht Feigenblätter, ja, aber koexistent ist mit dem Aufkommen von Scham und damit gleichzeitig Kleider. Ja, also das ist schon eine interessante Koinzidenz in den Mythen, finde ich.
Also das Interesse ist gar nicht mal so ausgerichtet auf den nackten Körper, das erotische Interesse, sondern mehr auf den bekleideten Körper?
Auf jeden Fall. Also Sauna ist nicht erotisch. Das ist sozusagen die Negierung des erotischen Körpers. Und Körper, erst indem er geschmückt ist, bekleidet ist, wird dadurch zu einem erotischen Körper. Das heißt, das Erotische ist tatsächlich, würde ich sagen, eine kulturelle Investitur. Ja, der Körper wird bekleidet zu einem anziehenden, zu einem reizenden, zu einem erotischen Körper.
Ist das auch der Sinn der Mode, Frau Finken?
Ja, auf jeden Fall ist das auch der Sinn der Mode. Und es ist eine Doppelfigur in der Mode, nämlich zum einen mal macht sie den Körper erotisch, sie macht ihn auch geschlechtlich. Und sie weist aber auch darauf hin, wie sie diesen Körper eigentlich konstituiert. Ja, insofern ist das eine extrem raffinierte Kunst, die gleichzeitig das, was sie tut, auch ausstellt.
Ja, wobei die Stoffe ja möglicherweise sich ändern mögen, was früher, also vor der Französischen Revolution, eben Samt und Seide und andere geschmeidige Stoffe waren, ist dann heute Lackleder, Gummi. Nur wahrscheinlich steckt die gleiche Absicht dahinter. Wie sehen Sie das?
Naja, also es ist richtig, dass die Fetischmode und damit auch ein großer Teil der pornografischen Mode sehr stark die Mode in den 90er bis jetzt, bis in die 2000er Jahre beeinflusst hat. Ich denke aber, dass es in der Mode im Prinzip eher um den Eros des Geistes geht. Ja, es geht letzten Endes nicht um einen Körper der Pornografie. Es geht nicht um die Reize des bloßen Fleisches. Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Das wäre zu prüde.
Ja, genau. Das wäre deutlich zu prüde. Es geht schon um ein geistvolles Fleisch, wenn man so will, um ein Fleisch, das Esprit hat, ja, um den Witz auch in der Mode und das Lächeln, um das Lachen, um sich das Amüsieren und in gewisser Weise auch um eine Selbstironie.
Ja,
um
also was Augenzwinkerndes,
ja,
hat es.
Absolut. Ja.
Was hat was auch, also man darf Mode eben nicht allzu ernst nehmen und doch gibt es ja immer wieder die sogenannten Fashion Victims, also Menschen, die Opfer ihrer eigenen Modebegeisterung sind und jeden Trend so weit mitmachen, bis es schon eine Uniformierung ist. Eigentlich widerspricht das ja auch dem Anspruch, den Mode auch signalisiert und für sich reklamiert, den Anspruch auf Individualität.
Naja, das hat Simmel ja ganz schön gesagt. Der Mensch will sich vom anderen Menschen unterscheiden, aber trotzdem will er zu einer Gruppe gehören. Und genau dieses Moment der Zusammengehörigkeit und trotzdem der Distinktion, das erlaubt sogar die Mode. Ja, also das ist genau diese Bewegung des Dazu und aber auch Weg davon.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Professor Barbara Finken. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. 1960 sind Sie geboren in Hannover, haben 4 Geschwister. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie mit Mode oder sagen wir mal mit dem, was Sie anziehen, auch die Aufmerksamkeit der anderen steuern können.
Ach, ich habe eine ganz genaue Erinnerung, wie ich als kleines Mädchen angezogen war. Meine Tante hat uns Kleider genäht und ich sehe heute noch genau zitronengelbe, weit schwingende Tellerröcke, die breiten Gürtel mit den blauen Schnallen, der kleine Hemdkragen, der oben so angenäht war. Ich sehe noch ganz viele dieser Kleider lebhaft vor mir und habe daran eine sehr genaue Erinnerung, sodass ich eigentlich mein Leben fast wie anhand der Kleider, die meistens meine Tante, bis ich so 12 war, uns genäht hat, dass ich mein Leben eigentlich durch diese Kleider fast wie so eine Biografie erzählen könnte. Meinen Eltern war das ziemlich egal.
Die Tante hat dann diese Rolle übernommen.
Ja, wir durften praktisch unsere Eitelkeit und die Lust am Gefallen wollen. Die hat unsere Tante immer sehr großzügig befördert in uns und nicht beschnitten, sondern sie hat uns da in die Hände gespielt. Mhm.
Sie haben auch noch ein paar Schwestern. Mhm. Sind das auch sehr modebewusste Frauen?
Also ich würde denken, meine Schwestern sagen, ich bin hoffnungslos eitel und sie... Aber das machen die, sie tolerieren das als meine Schwäche und wir finden uns alle drei sehr reizend.
Das ist gut zu hören. Jetzt kommen wir zu Ihrer ersten Wunschmusik, Frau Professor Finken. Musik, die ich auch ganz reizend finde, besonders diesen Titel. Maria Ivogün ist die Interpretin und sie singt an der schönen blauen Donau. Also da stand ja mal eine echte Schallplatte auf Ihrer Wunschliste, das hört man auch an dem originellen Knistern. Wie kommen Sie zu diesem Wunsch?
Ich habe Ivogün mal in New York im Radio gehört und da dachte ich, diese Stimme ist unglaublich, die ist wie eine Nachtigall. Das ist eine Stimme, die ist von überirdischer Schönheit und die ist im Sopran so klar. Und ich kannte sie damals noch nicht und habe dann sofort alles, was ich von ihr finden konnte, gehört.
Maria Ivogün sang an der schönen blauen Donau und das nimmt man ihr, Gott weiß, ab. Diese Ausnahme stammt aus den 50er Jahren und gewünscht hat sie sich Barbara Finken, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind Literaturwissenschaftlerin, sind Professorin für Romanistik an der LMU München und interessieren sich und schreiben auch viel über Mode, Frau Finken. Und scheinbar haben Sie auch eine besondere Affinität zu dieser Zeit, wenn ich nochmal Ihre Frisur ansprechen darf. Es ist eine Hochsteckfrisur, leicht hochgesteckt, nicht tupiert, nicht betoniert, aber so eine kleine Anleihe an die 50er Jahre machen Sie schon, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich war mir darüber eigentlich nie bewusst, aber es ist wahrscheinlich so. Und insofern kommen die 50er ja gerade ganz stark wieder mit einer Silhouette, die eigentlich schon seit 4, 5 Jahren wieder von Dior geprägt ist oder jedenfalls sehr starke Anleihen bei Dior nimmt. Und ich war immer ideologisch gegen Dior, aber man weiß ja nie so genau, was man tut. Und ich habe doch wohl an dieser Hoffnung auf eine restaurierte, schöne Weiblichkeit partizipiert, wie sie Dior gegen Chanel und gegen deren Eleganz, also männliche Eleganz eigentlich definiert hat.
Ja. Und warum waren Sie aus ideologischen Gründen gegen Dior?
Naja, Dior geht ja in seiner Silhouette auf die Belle Époque zurück und geht natürlich wieder auf eine letzten Endes unterfütterte Weiblichkeit, also auf eine künstliche Weiblichkeit mit Wespentaille.
Und ausstaffiert.
Und ja, natürlich. Und das, was früher das Korsett sozusagen in der Mode des 18. Jahrhunderts gemacht hat, das hat Dior ja unglaublich raffiniert in die Kleider verlegt eigentlich. Das heißt, die Hüften breiter, die Taille ganz schmal, runde Schultern, runder Busen, wieder längere Röcke. Ja, also im Prinzip diese Silhouette, wie gesagt, aus dem Zweiten Kaiserreich und gesetzt gegen diese kastigere, wenn man es bösartig sagt, und man kann auch einfach sagen, lockerfallendere, quadratisch geschnittenere, dieses klassische Chanel-Kostüm, das ja auch in den Zweiten Weltkrieg sehr stark dominiert hat. Und dagegen hat Dior ja eine schöne Weiblichkeit, also die seiner Mama, oder die erhoffte seiner Mama, die seiner Schwester, restauriert. Ja. Und lange Zeit habe ich gedacht, dass diese Angleichung, die Chanel ja ganz explizit vorgenommen hat, nämlich die natürliche Frau in Gänsefüßchen anzuziehen, was für sie hieß, dass sie die männliche Mode Stück für Stück in die weibliche übertragen hat, also die offenen Haare, die kurz getragen werden, der Körper, der reitet, der Polo spielt, der Ski fährt, der Sport macht, der schwimmt, der am Strand spazieren geht, der Hosen trägt, der glattgeschnittene Kleider trägt, der eben diese Uhrenglasfigur abgelegt hat, dass das im Prinzip der richtige Weg wäre. Aber das habe ich zum Teil geglaubt, aber zum Teil eben offensichtlich auch nicht. Jedenfalls in dem, wie ich mich anziehe, eben ganz, sodass da offensichtlich etwas artikuliert wird, was ich intellektuell gar nicht so genau nachvollzogen habe.
Sie zitieren unbewusst da was aus den 50er Jahren. Mhm. Aber was Sie eben ansprachen, das Korsett, das ja lange Zeit den Frauenkörper auch bestimmte, auch noch in den 50er Jahren, nach dem Motto, mein Hüfthalter bringt mich um. In Ihrem Buch Angezogen sprechen Sie sogar von Körperverformungen. Es ist ja wirklich nicht totzukriegen. Also zwischendurch wurde der BH mal weggeschmissen bzw. verbrannt. Dann kam er wieder. Das Korsett kam auch wieder. Jetzt in Form von sogenannter Shapewear, also wo auch die Figur oder das Fett zusammengedrückt wird und Kleider dann schön fallen sollen. Aber immer hat es auch die anderen Frauen gegeben, die sich diesem Diktat der Eieruhr, wie Sie sagen, eben entzogen haben. Zum Beispiel Marlene Dietrich mit ihren entsprechenden Hosen, Hannah Arendt, die stets eben locker fallende Kleidung trugen und Hosen trugen zu einer Zeit, als das gar nicht üblich war für Frauen.
Marlene Dietrich war eine begeisterte Kundin von Dior. Das Interessante ist im Prinzip dieses Schwanken, also zwischen der Garçon, also zwischen dem Bubikopf, dem Smoking, dem Anzug, der Hose und dieser Superweiblichkeit von Dior, also diese Urglasfigur mit den Rauscheröcken und den Pfennigabsätzen und so. Aus der Entfernung betrachtet würde ich aber heute sagen, dass beides eigentlich dazu dient, fetischisierte Weiblichkeit, das heißt das Phallische des Weiblichen, zu unterstützen und damit praktisch die Frau nicht mehr zum Objekt, sondern zum Subjekt der Begierde zu machen und sie praktisch ganz im Ganzen phallisch, fetischistisch aufzurüsten, wenn man so will. Ja, weil beides steigert die erotische Aufmerksamkeit, beides steigert sozusagen den erotischen Reiz. Und es ist interessant, dass sowohl die Übertragung des Männlichen als auch dieses Superweibliche, also dieses offensichtlich künstliche Weibliche, dass beide praktisch nicht natürlich sind, sondern beide dieser Reizsteigerung dienen und die eben durch Künstlichkeit, also einmal durch das falsche Geschlecht, der Junge, und einmal durch eine offensichtlich künstlich produzierte Weiblichkeit, das Korsett, dass dadurch der Reiz gesteigert wird. Und das finde ich eine interessante Beobachtung, dass eigentlich die Frauenmode, die Mode für Frauen, das ins Extrem getrieben hat, was Privileg des Männlichen war vor der Französischen Revolution. Ja, nämlich einen schönen, einen schnellen, einen fähigen, einen starken, einen geschmeidigen, einen Ballettkörper, den Körper eines Tänzers, diesen schönen Körper zu zeigen.
Naja, das wurde ja da auch salonfähig, dass die Frau neben dem schönen Körper auch den starken Körper präsentiert.
Der schöne Körper wird der starke Körper.
Ist dann der starke Körper.
Und ich glaube, das ist eigentlich auch bis heute so. Ich meine, ein Tänzerinnenkörper ist natürlich ein extrem fähiger Körper. Er ist eben ein starker Körper. Und sicherlich haben wir heute das Korsett nach innen verlegt. Also, das ist ja ganz klar. Ja, also wir haben ja durch Gymnastik und durch diese ganzen
Workout
und Training und so haben wir natürlich uns diese Muskeln angeeignet, die wir denn durch das Korsett und so ersetzt haben. Ja, also insofern ist es nach innen gelegt, würde ich sagen.
Ja, das wäre ja genau vor 50 Jahren noch ziemlich unweiblich gewesen. Ein trainierter Frauenkörper wäre allenfalls Sportlerinnen, Leistungssportlerinnen zugestanden worden. Das Spiel zwischen den Geschlechtern gilt ja auch für Männer.
Ja,
also es ist nicht mehr alles so eindeutig, was Mann, was Frau trägt oder welches Geschlecht, vielleicht sogar ein drittes Geschlecht, da über die Mode repräsentiert wird. Andererseits finde ich auch verrückt, warum zum Beispiel löchrige Kleidung, zerrissene Kleidung, viele bezahlen ja sehr viel Geld dafür, oder diesen sogenannten Ghetto-Style, diese runterhängenden Hosen, Schuhe ohne Schuhriemen, warum das dann Einzug hält in die Modewelt.
Naja, es gibt in der Mode im Prinzip zwei Crossovers oder zwei Travestien. Nämlich die eine ist die von Mann zu Frau, die andere weniger akzeptiert, aber jetzt stärker werdende ist die von Frau zu Mann. Und die ganz zentrale ist natürlich die von unten nach oben.
Mhm. Also von der Straße
von der zu Straße,
den Designer.
Ja.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass die Straße diesen Look vorgibt. Ja? Es heißt bloß, dass die Designer diesen Look, den sie sehen, in Modeform bringen. Und dafür ist natürlich ein absolutes Beispiel sowohl die Schuhe ohne Schuhriemen, ja, aus dem Gefängnis, dass man sich nicht auffängt, dass man keinen Gürtel trägt, dass die Hose runterhängt. Das heißt, die Gefängnispopulation, die natürlich in Amerika, und daher kommt dieser Look ja, eine extrem diskriminierte Bevölkerung ist, wenn man weiß, dass irgendwie ein Großteil der Bevölkerung nicht entspricht, junge schwarze Männer sind und sowas. Ja, das heißt, das sind immer auch Sprechakte, die ja in gewisser Weise, kann man sagen, fast politisch auf das Unterprivilegierte oder auf das Ungerechte, auf das Ausgeschlossene, auf das Stigmatisierte, die sich dieses Stigma eigentlich selber auf den Körper schreiben. Und das ist vielleicht sogar im Moment fast der wichtigste Trend in der Mode. Diese Hoodies zum Beispiel, wenn Sie in Amerika denken, denn diese Gefängniskleidung der Schwarzen oder auch bei Dolce & Gabbana, die ganzen Devotionalien, der Sacré-Cœur, die Madonna von was weiß ich. Und dass praktisch das, was als volkstümlich oder als Rasse diskriminiert oder als Religion diskriminiert ist, dass man sich das anzieht. Und das auf sich nehmende Stigma, also das tragendste Stigma, ist, glaube ich, eine der dominantesten Treiber für Mode.
Also das, was James Brown seinerzeit sang, say I'm black and I'm proud, gilt dann auch eben für all die anderen Außenseiter in der Gesellschaft. Steh zu dem, was du bist und sei stolz darauf. Und irgendwann wird es dann auch von den anderen übernommen, offensichtlich.
Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon nochmal ein Unterschied. Also wenn Sie Capri-Fischer-Hosen anziehen, werden Sie nicht zum Capri-Fischer. oder wenn Sie Jeans anziehen, werden Sie nicht zum
Goldschürfer.
Goldschürfer, genau. Ja. Also es ist nicht so, dass man seine Identität wechselt, aber man trägt praktisch. Man nimmt das Zeichen des Unterprivilegierten, man nimmt das Zeichen an. Ja, ja. So würde ich das sehen.
Also aktueller Trend beobachte ich im Moment, Frau Finken, bei jungen Menschen zwischen Schuhen und Hosenbein müssen nackte Fesseln zu sehen sein, selbst bei Minustemperaturen. Halte ich ehrlich gesagt für ziemlich bekloppt. Wer hat sich denn sowas ausgedacht?
Also ich finde das sehr schön.
Finden Sie?
Absolut. Ich finde es reizend und man muss sagen, das hat mich immer schon in New York fasziniert und ich habe es natürlich sofort auch gemacht, dass die jungen Frauen nackte Füße in Glitzersandalen und oben Pelz und unten die nackten Füße im Schnee. Und ich dachte immer, das sieht wahnsinnig aus. Und diese nackte Fessel haben ja auch sehr viele Männer mit engen Hosen. Und dieses Fesselblitzen, wie man das auch nennen könnte, ja, Schlenking oder so, haben sich das eigentlich angeeignet. Und ich finde es sehr schön. Allerdings darf es nicht unter minus 10 sein, weil dann erfriert man, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich haben Sie ja auch Verständnis für diese Mode, Frau Finken, denn Sie haben einen Sohn, der ist 21 Jahre alt. Wie kleidet der sich eigentlich?
Wunderschön. Also ich bin natürlich begeistert von meinem Sohn, das ist ja klar. Ja. Doch, wir kaufen oft zusammen ein.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist ungewöhnlich.
Aber wir haben ein sehr enges Verhältnis und... Die mögen gerne, wie der andere sich anzieht. Also mein Sohn hat mich und die halbe Frauenwelt, als er noch ganz klein war, immer beim Einkaufen beraten. Er saß in so einem Sessel, hat gesagt, das steht Ihnen aber gut. Waren die Frauen auch immer ganz begeistert. Also der hat stundenlang angeguckt, was den Leuten steht und ob das gut ist. Ja, der hat also ganz früh dafür ein Auge ausgebildet und war sehr geduldig, was viele Männer ja nicht sind, wenn sie mit ihren Frauen einkaufen gehen. Mein Sohn war von absoluter, endloser Geduld. Ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht eigentlich.
Was will er beruflich machen oder was macht er beruflich?
Er studiert Jura in Paris.
Kann
Paris ist
schaden.
Gut, Jura weiß man nicht. Also mal gucken.
Auch mit Jura kann er noch, was auch immer. Ja, die Modetheoretikerin Professor Barbara Finken spricht bei Doppelkopf in HR2 Kultur über Mode. Über guten Geschmack haben wir noch gar nicht gesprochen, Frau Finken. Was ist das eigentlich? Was verstehen Sie darunter?
Guter Geschmack gilt ja meistens als wahnsinnig langweilig. Wenn man sagt, der hat guten Geschmack, denkt man, oh mein Gott, das sieht ja aus wie ein Jurastudent im zweiten Semester oder so. Kaschmir, Perlenkette, Twinset und so. Ich fand, dass das 18. Jahrhundert das schön gefasst hat. Und so gab es ja diesen Spruch, dass man über Geschmack nicht streiten kann. Das hieß jetzt aber nicht, dass jeder machen kann, was er will, sondern das hieß, dass Geschmack eine vordiskursive Form ist, die man gelernt haben muss, die man lernt, ohne dass man sie beschreiben kann. Und dass man darüber nicht streiten kann, heißt, dass wenn man sich darin nicht einig ist, einer von beiden das nicht richtig gelernt hat. Mhm. Insofern ist es ein extrem normatives Konzept und es ist ein, denke ich, aristokratisches Konzept, ja, weil es ein Lernen ist, das eben nicht über eine Diskussionskultur oder so geht, ja, sondern das formal gelernt wird und eben vorsprachlich gelernt wird. Insofern finde ich das ein sehr interessantes Konzept und ich glaube, dass unsere Gesellschaften gut daran täten, wieder etwas mehr auf Geschmack, also ich will jetzt nicht sagen guten Geschmack, sondern auf Geschmacksbildung in allen Dingen zu setzen und die auch durchaus nicht als eine sprachlich artikulierte Norm, sondern als eine Norm, die man durch andere Sinne lernt.
Ja, ja, verstehe. Es gibt ja noch so einen zweideutigen Begriff, Eleganz. Was ist das?
Gilt auch als wahnsinnig überholt und langweilig und trotzdem. Das neue Wort für Eleganz ist ja wahrscheinlich Allure, ne? Enfin, elegant, Allure. Ich würde sagen, dass all das Begriffe sind, die unser Leben glücklicher und schöner machen. Insofern würde ich unbedingt dazu raten, denen etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, weil das alles Formen sind, die mit unserer ja doch problematischen Körperlichkeit, unserem Sein zum Tode, das nicht verwischen, das würde ich gar nicht sagen und auch gar nicht verdrängen, aber doch unserem Sein im Moment eine Form geben, die eben schön sein kann, die in der Flüchtigkeit das Tödliche, das Fatale, vielleicht kann man auch sagen, dem eine schöne Form und keine Hässlichkeit gibt. Ja, also.
Dem Bürger ist alles Schmückende und Schmeichelnde suspekt, schreiben Sie in Ihrem Buch, angezogen, das Geheimnis der Mode. Gibt es denn für Sie was, Frau Finken, was Sie als ja hoffnungslos altmodisch empfinden oder sogar spießig? Was wäre das? Können Sie das beschreiben in ein paar Sätzen?
Ich finde, unheimlich spießig ist dieser aggressive Sprechakt, dass man sagt, mir sind die Kleider, die ich trage, egal. Das finde ich rücksichtslos, das finde ich spießig, das finde ich hässlich.
Unhöflich auch.
Unhöflich.
Und altmodisch?
Ja, ich finde das auch gleichzeitig altmodisch, dass man nicht mehr die Liebenswürdigkeit hat, oder wie man das sagen will, die Höflichkeit hat, mit dem anderen sich in ein Benehmen zu setzen.
Also auch Respekt vor dem anderen auszudrücken?
Ja, Respekt vor dem anderen, oder vielleicht auch, was immer, Flirt. Ja. Das können ja tausend Sachen sein. Aber dass man sich zum anderen in ein Verhältnis setzt. Und das tut man doch, glaube ich, durch Kleider, natürlich auch durch Sprache, das ist ja ganz klar, aber das tut man doch durch Kleider auch. Ja,
ja. Und zwar auf den ersten Blick. Barbara Finken ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist Romanistin, Literaturwissenschaftlerin und Modeexpertin. Damit kommen wir zu ihrem nächsten Musikwunsch. Claudio Villa singt von einer gewissen Manuela. Auch eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1950. Was hat es damit auf sich?
Das ist auch eine wunderbare Stimme. Und zwar ein napolitanischer Tenor, ein lyrischer Tenor. Und ich finde diese Stimmen, in denen diese dumpfe Geschlechtlichkeit aufgehoben wird, einfach himmlisch. Und der Villa ist eine besonders interessante Figur, weil der auch den arabischen Einfluss, also der kommt aus Andalusien, diesen arabischen Einfluss in der Musik sehr stark gemacht hat. Das hört man auch an der Stimme. Genauso wie Fortuny, auch aus Andalusien, die arabische Mode, dieses orientalische in dem Flirren der venezianischen Renaissance wieder lebendig gemacht hat. Und diese Übertragung zwischen den Kulturen finde ich bei ihm sehr gelungen.
Mi han detto che la più bella di Barcellona l'ha vista gettar lo scialle giù nell'arena. Ah, da quando l'ha messa in pena la catalana, singhiozza la sua chitarra nel chiar di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa amoresca tu stai così sola, tu sola.
Claudio Villa und Manuela. Ja, zu dieser Zeit war noch klar, wer Geld hat, ist entsprechend angezogen. Heute sieht man niemanden mehr an, ob er arm oder reich ist. Selbst der Durchschnittsverdiener spart ja auf Marken wie Gucci, Versace. Auf jeden Fall muss überall groß das Label draufstehen, Frau Finken. Ehrlich gesagt, ich finde das auch ein bisschen vulgär manchmal.
Also es ist natürlich wahnsinnig hässlich. Man will ja nicht als eine Litfaßsäule rumlaufen.
Ja, eben.
Finde ich, zeugt wirklich von einem brutal schlechten Geschmack. Aber wissen Sie, was das Fantastische an der Mode ist? Dass sie mit diesem wahnsinnig schlechten Geschmack doch wiederum ganz brüllend komische Sachen macht. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass Karl Lagerfeld, das schon lange her meine Show hatte, da hat Liberation geschrieben, das sieht aus wie eine gebrandmarkte Büffelherde, die Mannequins auf dem Laufsteg, weil überall sozusagen dieses Brandzeichen Lagerfeld
genau.
drauf stand.
Ja. Eigentlich müssten Sie ja dafür Geld bekommen, wenn Sie mit dem Label rumlaufen, wie Sie sagen, als Litfaßsäule und nicht noch viel Geld bezahlen dafür. Ne?
Ja. Aber das Witzige ist ja wiederum daran, dass das natürlich mittlerweile auch genau in dieser Groteskerie, die es ja ist, ja, wenn man sich so brandmarkt mit dem Logo, dass das wieder von der Mode so komisch ironisch aufgefangen und inszeniert wird. Und dadurch wird es wieder modisch. Also ich meine jetzt nicht mit den 7 Vuitton-Taschen oder so, aber es gibt durchaus, glaube ich, mittlerweile wieder einen witzigen Umgang mit unserer Besessenheit und mit diesem absurd schlechten Geschmack. Man muss immer gucken, wie es gemacht wird.
Barbara Finken, Sie sind Modetheoretikerin, eigentlich Literaturwissenschaftlerin, Professorin für Romanistik. Warum sind Sie nicht selbst in die Modebranche eingestiegen?
Also ich sitze am liebsten alleine zwischen ganz vielen Büchern oder ganz vielen Stoffen, das ist mir egal, oder Kleidern und schreibe. Die Modewelt ist mir absolut fremd. Ich bin völlig klar in der Welt der Universität. Die Modewelt, nee.
Ist auch nochmal eine ganz andere Welt. Und vielleicht ist es ja ganz gut, dass Sie aus der Distanz heraus sich dazu äußern können. Frau Finken, zum Teil konnte ja Mode auch politische Statements setzen oder öffentlich Ärgernis erregen. Zumindest, ich glaube, die Zeiten sind inzwischen auch vorbei. Wie sehen Sie das?
Ach, das glaube ich eigentlich nicht. Nämlich, ich denke eher, dass wir in dieser Blase leben, dass wir im Prinzip das Politische der Mode völlig unterschätzt haben. Das kommt vielleicht auch daher, weil wir ihren ästhetischen Wert unterschätzt haben und ihr soziologisches, angepasstes Moment immer viel zu stark im Auge haben. Ich habe dieses erste Buch Geist und Kleid auch deswegen geschrieben, weil ich so eine Art Raubzug machen wollte gegen die Soziologie. Ich wollte nämlich die ästhetische Potenz des Kleides, also die Kraft sozusagen, die Kleider haben, genau wie Gedichte oder Romane diese Kraft haben, beschreiben. Und ich denke auch, dass beide tatsächlich ganz ähnliche Verfahrensweisen anwenden, was Zitate, was Intertextualität, was Ironie, was Übertreibung, also was das ganze Repertoire der rhetorischen Figuren angeht und auch die ganze historische Tiefe, die Kleider genauso wie Texte haben können. Und Mode steht praktisch am Anfang unserer Moderne, wenn man jetzt mal die Französische Revolution als den Anfang unserer Moderne sieht. Eine Revolution, die ja immerhin nach einem Kleidungsstück benannt ist, nämlich les sans-culottes, also die, die nicht die Kniebundhosen trugen und die kein Bein zeigten, sondern die eben diese Pasteurröhren, wie das denn später genannt wurde, also diese Hosen hatten, die bis auf die Füße fielen. Und die Bewegung gegen die Revolution, also der weiße Terror, all diese Bewegungen kamen ja im Zeichen von Mode und all diese Gegenbewegungen sind ja auch als Mode verboten worden oder so. Ja, also die Kleidung war extrem umkämpft. Wenn Sie zum Beispiel den Dresscode, Dress Decree, denken die, das Tragen von Tartans verboten hat und so. Ja, ja. Also alle Kämpfe, alle politischen Kämpfe sind bei uns auch durch Kleider kodiert. Zum Beispiel das Verbot der Hose in Frankreich, ja, die Geschlechterordnung.
Sie sprachen das gerade an, Frau Finken, Dresscode. Gibt es überhaupt noch sowas wie No-Gos in der Mode? Also auf keinen Fall ganz in Schwarz auf Hochzeiten. Das kleine Schwarze gehört an den Nachmittag. Kein Braun nach 5 Uhr, höchstens für Männerschuhe. Oder gibt es noch sowas wie Overdressed, Underdressed, also sich übertrieben stylen, zurechtmachen oder eben nicht genug?
Ich glaube, wenn man genau hinguckt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, das hat nichts mit einer Verbürgerlichung zu tun, sondern vielleicht eher mit einer Veraristokratisierung wieder von Gesellschaft, dass die Fragen des, was man wann wie anzieht, wieder stärker in den Vordergrund kommen. Und dass wir auch einen stärkeren Wert darauf widerlegen, was man wann wie wo anzieht.
Aha. Ja, jetzt bleiben uns nur noch die Politikerinnen. Es kommen ja immer mehr Politikerinnen jetzt in den Vordergrund, neben unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber wenn wir bei ihr bleiben, sie trägt ja immer diese Blazer mit den immer gleichen Knopfreihen, gut mal unterschiedliche Farben. Passt das?
Frau Merkel trägt Farbe, Privileg der Aristokratie und ich finde das sehr lustig in einer blau-grau-schwarzen Männerwelt. Sie bekennt sogar Farbe, kann man sagen.
Aber jetzt als Vergleich, Christine Lagarde, die Chefin des IWF, der man ja eine sehr große Eleganz, Stilsicherheit attestiert. Andererseits ist sie doch businesslike gekleidet und, wie ich finde, machtbewusst.
Ja, in Frankreich stehen die Leute nicht unter demselben Modeverbot, wie das in Deutschland der Fall ist. Und vor allen Dingen können sich die Franzosen aristokratisch geprägter, also eine Bourgeoisie, die aristokratisch geprägter ist, Weiblichkeit, die sich modisch anzieht und trotzdem Autorität und Macht verkörpert, vorstellen. Das fällt uns in Deutschland sehr schwer, aber auch da passiert ja vielleicht noch was.
Zum Schluss noch. Haben Sie schon mal einen eigenen Mode-Fauxpas erlebt, der Ihnen richtig peinlich war?
Ich habe ganz früh Comme des Garçons angehabt in der Oper in Zürich. Und alle Leute fanden das ganz schrecklich. Mir hat es gut gefallen, herausragend falsch angezogen zu sein. Wenn man auffällt, ist es doch egal, wenn man unangenehm auffällt. Ich finde das eigentlich eher erheiternd.
Vielen Dank. Die Literaturwissenschaftlerin und Romanistin Professor Barbara Finken war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und sie ist, wie gesagt, auch Geschlechterforscherin und Modeexpertin. Ich heiße Karin Röder. Und zum Schluss haben wir noch ein ganz besonderes Chanson parat, nämlich von Barbara für Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Also frei übersetzt. Du bist meine schönste Liebesgeschichte.
Sie.
Ja, natürlich. Sie. Sie sind meine schönste Liebesgeschichte. Klingt natürlich viel besser. Ja, ich danke Ihnen für den Besuch.
Vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
Danke gleichfalls.
Danke.
Des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce furent j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour.